Die Koordinaten unseres Selbstverständnisses haben sich verschoben. Worauf es nun ankommt, ist die Gesamtpopulation. Das große gemeinsame Ziel, Herdenimmunität. Wir gehören zu einer Herde. Das ist der naturalistische Teil der großen Kränkung Corona. Der andere, funktionalistische, trägt einen ebenso funktionalistischen Namen, Systemrelevanz. Systemrelevant, dieser Begriff hat es in der Finanzkrise von 2008 ins öffentliche Vokabular geschafft. Angewendet wurde er auf Banken, die als unverzichtbar für das Finanzsystem galten und deshalb mit öffentlichem Geld vor der Pleite gerettet wurden. Was damals rhetorisch auch zu lernen war, dieses Finanzsystem ist irgendwie kategorial von der Realwirtschaft zu unterscheiden. Jetzt dagegen geht es ums wahre Leben und systemrelevant sind nicht Geldinstitute, sondern Menschen.
An dem Begriff fand ich zunächst erstmal interessant, dass man sich auf einmal anders rubriziert fühlt. Also man könnte jetzt sozusagen traditionelle Register sich vorstellen, also jetzt zum Beispiel klassische Unterteilung jetzt in Oberschicht, Mittelschicht und Unterschichten oder Einteilung in Berufsgruppen, die jetzt bestimmten Bereichen der Gesellschaft zugeteilt werden, also etwa Wirtschaft, Wissenschaft, Politik. Und jetzt plötzlich gibt es eine neue Unterscheidung, in der sich jetzt ganz neue Gruppen zusammenfinden, also in der Gruppe der Systemrelevanten. Und da fand ich es eben spannend, dass das eben Virologen und Ärzte und Biologen sein können, aber zum Beispiel auch eben Müllmänner, Krankenschwestern, Verkäufern an der Kasse und so weiter. Also das ist eigentlich eine ganz neue Unterscheidung auf einmal aufblitzt.
Sagt Nils Werber, Literaturwissenschaftler an der Universität Siegen, der sich mit der Kommunikation der Corona-Krise befasst hat. Die Unterscheidung zwischen den Systemrelevanten und allen anderen zieht also einen Längsschnitt durch die Gesellschaft. Und es zeigt sich, von denen, auf die es wirklich ankommt, drängen sich viele am unteren Ende der Lohnskala. Pfleger und Kassiererinnen, Paketboten, Polizistinnen, Lkw-Fahrer. Systemrelevant sind Geringverdiener. Das war vor Corona nicht anders, ließ sich aber leichter übersehen. Die Pandemie legt es nun offen. Und die Systemrelevanz der Unterbezahlten stellt ein System in Frage, das sie so nötig hat und so schlecht entlohnt. In der Frühphase der Krise wurde dieser schmerzhafte Riss mit viel Symbolik kaschiert. Balkonapplaus, Solidaritätstweets, öffentlichen Dankesbekundungen. Die kernige Rede von den Alltagshelden, die den Laden am Laufen halten, feiert eine Art Heroismus der Funktionalität. Das soziale Gefälle wird damit allerdings nicht in reine Bewunderung verwandelt, sondern subtil bestätigt und die Dringlichkeit der Lage betont.
Wenn wir über Grippe reden oder so etwas Ähnliches, dann reden wir nicht über Helden.
Das hier ist also mehr als eine Grippe. Man muss nicht gleich den Ausnahmezustand konstatieren, ein politiktheoretisch heikler Begriff, doch es ist klar, Systemrelevanz ist eine Kategorie für dramatische Situationen. Kritische Infrastruktur heißt das bürokratisch. Einrichtungen also, ohne die das Gemeinwesen kollabieren würde. Aber was gehört eigentlich zu dieser kritischen Infrastruktur und wer legt das fest? Bund und Länder haben sich, nachzulesen beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, auf eine Liste mit 9 Sektoren und 30 Branchen geeinigt. Unter anderem kommen vor
Elektrizität, Gas, Telekommunikation. Luftfahrt, Schienenverkehr, Straßenverkehr. Medizinische Versorgung, öffentliche Wasserversorgung, Lebensmittelhandel. Banken, Börsen, Versicherungen, Finanzdienstleister. Regierung und Verwaltung, Parlament, Justizeinrichtungen, Rettungswesen. Rundfunk, gedruckte und elektronische Presse, Kulturgut, symbolträchtige Bauwerke.
Eine Liste des gesellschaftlich Unverzichtbaren, geschrieben für Krisenzeiten. Die Verordnungen der gegenwärtigen Krise arbeiten diese Liste jedoch keineswegs 1:1 ab. Kulturgut etwa ist eben doch nicht mehr systemrelevant, wenn wie in Bayern Museen, Kinos und Bibliotheken geschlossen bleiben müssen. Baumärkte, Reinigungen und Baumschulen sind systemrelevant genug, um geöffnet zu bleiben. Untersagt bleibt dagegen, weil er nicht zu den notwendigen Verrichtungen des täglichen Lebens zählt, unter anderem der Betrieb von Bordellen, Badeanstalten, Theatern, Spielplätzen und Tanzschulen. In solchen Aufzählungen erscheint das Notwendige irritierend zufällig. Die Logik der Liste selbst ist auf Hinzufügen und Wegstreichen angelegt, also prinzipiell offen. Der Verweis auf Systemrelevanz soll andererseits alle Zweifel ausräumen. Ein Basta-Begriff, der keinen Widerspruch duldet. Und der unter Pandemiebedingungen eine besondere Bedeutung hat. Denn irgendwie sind wir derzeit schließlich alle systemrelevant. Bei jedem Händewaschen sozusagen. Womit wir wieder bei der Herde wären. Und der Herdenimmunität. Ein epidemiologischer Grundbegriff, dessen quasi natürlicher Beiklang zunächst vor allem dort seine Anziehungskraft entfaltet hat, wo man politisch mit möglichst wenig Staat auskommen will.
Es ist ein Fehler, den zum Beispiel auch Boris Johnson gemacht hat, der glaubte, man könne jetzt einfach Herdenimmunität erzeugen in dieser Corona-Krise in England, ohne dass es Impfungen gäbe. Diese Tatsache, dass man im medizinischen Sinne oder im epidemiologischen Sinne von Herdenimmunität eigentlich nur sinnvoll sprechen kann, wenn man die Immunität der Population auch durch Impfung erhöhen kann, das ist ja in dieser ganzen Diskussion zum Teil völlig vergessen worden. Und vielleicht liegt das also einfach an dieser Vorstellung, dass der Begriff der Herde so etwas Natürliches hat, so als gäbe es, obwohl wir in einer hochkomplexen Gesellschaft leben, trotzdem so etwas ganz Einfaches, dass der Mensch sozusagen einfach dadurch, dass er ein Herdentier sei, dann irgendwann irgendwie quasi natürlich dann immun werde.
Und selbst wenn er es würde, aber nur um den Preis vieler Toter, dann müsste das Herdentier Mensch sich dazu ausdrücklich verhalten. Natürlich ist gar nichts in der Politik. Dennoch haben Anleihen bei der Zoologie zur Beschreibung von Gesellschaften einen speziellen Reiz. Nils Werber hat das an Interpretationen des Ameisenstaats untersucht. Das gut organisierte Gemeinwesen der Insekten kann sehr unterschiedlich gelesen werden. Als Vorbild perfekter Selbstorganisation, als Totalitarismustraum oder als Bild einer vernetzten Schwarmintelligenz. Auch die Herde ist eine bekannte Gesellschaftsmetapher, die etwa in der Massenpsychologie von Gustave Le Bon um 1900 eine Rolle spielt.
Es gibt Soziologen, die sehr gerne mit solchen Begriffen gearbeitet haben. Und das hat ja auch eine lange Tradition. Also seit Aristoteles wissen wir, der Mensch ist auch ein Zoon Politikon, ein politisches Tier, also nicht nur Ameisen und Bienen sind politische Tiere, sondern auch der Mensch. Es gibt diese wunderbare Tradition des Pastorals, also die Vorstellung, dass die menschliche Gesellschaft wie eine Herde zu verstehen sei, die von einem Hirten geführt wird.
Michel Foucault hat das Pastorat in seinen Vorlesungen zu Sicherheit, Territorium und Bevölkerung am Collège de France Ende der 70er Jahre als Machttechnik untersucht, nicht als Metapher.
Die pastorale Macht ist eine Macht der Sorge. Sie versorgt die Herde, sie versorgt die Individuen der Herde. Sie wacht, damit die Mutterschafe nicht leiden. Sie sucht natürlich diejenigen, die sich verirren. Sie pflegt diejenigen, die verletzt sind.
Fürsorge, Erziehung, Güte und Opferbereitschaft des Hirten. Das Pastorat arbeitet nicht mit purer Disziplinierung der Körper, sondern zielt auch auf Bewusstsein und Gewissen ab. Es regiert kein Territorium, sondern Menschen. Und das mit ganz eigenen Mitteln. Der Pastor habe, so Foucault, eine Unterrichtsaufgabe gegenüber der Gemeinschaft. Und dieser Unterricht sei als Lenkung des täglichen Verhaltens und Gewissensleitung zu verstehen. Dem Pastorat geht es also nicht einfach um ein folgsames Kollektiv, es geht auch um einen bestimmten Typus von Individuum. Es ist eine Macht, die mit dem Einzelnen rechnet, ihn aber auch im Auge hat. Denn natürlich gibt es auch eine Beschreibung des Pastorats, die weniger sanft ist als diejenige über die Sorge. Bei Foucault klingt das so.
Das Pastorat hat im Christentum die Veranlassung gegeben zu einer regelrechten Kunst des Führens, Lenkens, Leitens, Anleitens, des In-die-Hand-Nehmens, des Menschenmanipulierens, zu einer Kunst des Schritt-für-Schritt-Folgens und des Schritt-für-Schritt-Antreibens.
In der Corona-Krise scheint diese Mischung aus strikten Regeln, sozialem Druck und moralischer Mahnung zum Gesellschaftsmodell geworden zu sein. Dazu passt die neue öffentliche Präsenz von Appellen. Vodafone schickt die Aufforderung #StayHome auf die Handy-Displays seiner Kunden. RTL und ProSieben blenden dauerhaft #WirBleibenZuHause auf dem Fernsehschirm ein. Die Kanzlerin bittet inständig um Unterstützung. Und in behördlichen Verordnungstexten heißt es neben all den strikten Regelungen, jeder sei angehalten, Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Nils Werber sieht neben Verbot und Appell noch ein weiteres Verfahren der Verhaltenssteuerung.
Die dritte Dimension, die vielleicht jetzt auch so etwas in Richtung Herde dann geht, ist eine, die vielleicht noch unbemerkter ist. Also diese ganzen Hinweise und Abstandsdinge, die aufgestellt werden, also so bestimmte kleine Barrieren, etwas, was den Alltag jetzt neu strukturiert und was jetzt gar nicht so expliziert wird, also im Sinne, das ist jetzt ein Verbot oder das ist jetzt ein Appell, sondern das sind einfach Dinge, die den Alltag jetzt ganz unauffällig regulieren, so ähnlich wie man die Schafe ja nicht nur von einem Schäferhund bewachen lassen kann, der sie umkreist, sondern einfach so in einen Elektrozaun.
Hat uns Corona also in ein vormodernes, paternalistisches, Foucault'sches Pastorat zurückgeworfen, in den halb paradoxen Seelenzustand alarmierten Nachtrottens? Das dann wohl doch nicht, denn die erstaunliche Folgebereitschaft, wie der Soziologe Heinz Bude es nennt, könnte gar nicht schafsmäßig sein, sondern sehr rational, weil sie erst einmal der kollektiven Logik einer Pandemie entspricht. Rationaler vermutlich auch, als das Land schon auf direktem Weg in den autoritären Polizeistaat oder die Gesundheitsdiktatur zu sehen. Denn diese Befürchtung verharmlost das Diktatorische. Sie war die düstere Kehrseite eines Gemeinschaftsgefühls, das zu Beginn des Lockdowns eine Läuterung durch Corona beschwor. Es würde alles anders werden, so die Hoffnung. Solidarität statt Konkurrenz, Gemeinsinn statt Egoismus. Wo diese Läuterung als eine der Gesinnung gedacht wurde, hatte sie tatsächlich etwas von einer Pastorale, einem sehnsuchtsvollen Friedensgemälde. Doch das ist unpolitisch gedacht. Und wenn sich etwas ändern soll, weil die Krise die angreifbaren und die peinlichen Stellen des Systems offengelegt hat, dann wird es politisch werden müssen. Das heißt auch, es muss Auseinandersetzungen geben. Der Kapitalismus wird die Krankenschwestern nicht von alleine besser bezahlen, die Globalisierung sich nicht von alleine humaner organisieren, die ökologische Krise bleibt eine planetarische Herausforderung widerstreitender Interessen. Substanziell über die Lehren der Krise zu streiten, wäre keine schlechte Lehre aus der Krise und wäre ganz ohne Zweifel, Bogen zurück, systemrelevant.
Die Referenz dieses Begriffs systemrelevant hat sich völlig geändert. Das ist jetzt nicht mehr systemrelevant nur sozusagen im Rahmen des Finanzsektors oder vielleicht noch im Rahmen der Wirtschaft, sondern jetzt ist eigentlich die Referenz dieses Begriffs systemrelevant die gesamte Gesellschaft. Es geht jetzt eigentlich nicht mehr darum, was ist in einem einzelnen Sektor der Gesellschaft eigentlich los, sondern was ist eigentlich relevant überhaupt für den Bestand unserer Gesellschaft. Also das ist auch eine völlig neue Bedeutungskomponente.
Sagt Nils Werber. Bei Systemrelevanz nicht mehr nur an eine Sparte zu denken, ist ein Fortschritt. Die gesamte Gesellschaft jedoch ist auch keine passende Bezugsgröße für den Begriff. Denn sie behauptet eine Totalität, die sich so umfassend gar nicht betrachten lässt und in der mehr Gleichschaltung lauern könnte als im herdenhaften Befolgen staatlicher Abstandsregeln. Die Gesellschaft, das sind viele verflochtene Subsysteme, die miteinander in Konkurrenz stehen können. Religions- und Demonstrationsfreiheit zum Beispiel dienen kaum dem Gesundheitsschutz und gehen auch nicht als notwendige Verrichtungen des täglichen Lebens durch, erweisen sich für den auf Grundrechte angelegten Verfassungsstaat aber als systemrelevant. Rumänische Erntehelfer wiederum sind für die deutsche Spargelernte derart systemrelevant, dass die eigentlich systemrelevanten Hygieneregeln für ihre Sonderflüge nicht ganz so streng ausgelegt wurden wie für bayerische Parks.
In öffentlichen Grünanlagen werden Schilder oder andere geeignete Hinweise aufgestellt, die die Besucher auf die Notwendigkeit eines Mindestabstands von 1,50 Meter hinweisen.
Systemrelevanz, der nüchtern technische und in der Krise die Kassiererin adelnde Begriff, hat es in sich. Sehr viel mehr als die suggestive Entmündigungsmetapher von der Herde. Systemrelevanz ist nichts, was sich in der Realität finden ließe. Sie ist Ergebnis von Entscheidungen. Entscheidungen aber können debattiert, überprüft, revidiert werden. So radikal ist die Kränkung durch das Coronavirus also auch wieder nicht. In den politischen Naturzustand hat uns der Keim noch nicht versetzt.
Systemrelevant und herdenimmun, wie die Corona-Krise unser Selbstverständnis herausfordert. Ein Beitrag von Beate Meyer-Frankenfeld war das. Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2.